Was willst du denn von mir hören?
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 44.
Excuses.
Iris pult sich gerade an ihrer Zunge. Hast du was aus dem Mund geholt?
Ich habe ein Haar auf der Zunge.
Ah ja.
Nicht zu verwechseln mit der haarigen Zunge. Das war einfach nur ein Kopfhaar auf meiner Zunge.
Also du hast keinen Pilz.
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe auch nicht. Und damit herzlich willkommen. Und Entschuldigung für den Anfang.
Oh. Womit wollen wir anfangen, Matthias? Ich habe die Woche sehr viel über die Gesellschaft nachgedacht.
Ja, ich auch. Das hat wehgetan. Willst du anfangen? Was hast du nachgedacht?
Ich habe mein Tagebuch rausgekramt und habe mal so in den letzten Jahren geguckt, was ich da so reingeschrieben habe.
Willst du was zitieren?
Ja.
Wie lange her? Von wann? Was hören wir jetzt?
Diese Lesung ist von 2016.
Okay.
Hab jetzt die letzte Stunde ProSieben geschaut und gelernt, ich kann alles erreichen, wenn ich einen Hammer-Walk mit eingeölten Beinen hinlege. Mit einer auffälligen Attitude bekomme ich viele Follower. Wenn ich knallhart arbeite, darf ich irgendwann mal eine fette Party mit P. Diddy steigen lassen und werde crazy rich.
Okay, du hast Galileo geguckt damals.
Ich glaube, es war sowas wie Red oder so.
Ja, ja. Ich habe auch was zu erzählen.
Hey!
Was,
du musst doch erst mal fragen, was der Autor mit seinen Worten aussagen wollte.
Okay, der Autor sitzt ja zum Glück hier. Iris, was sollte die Scheiße? Was willst du erzählen?
Das war eine TV-Kritik.
Ah, ja, das ist gar nicht mal so doppelbödig gewesen.
Ja, mir ging es darum, ja, wie einfach so die TV-Landschaft über die letzten 10, 15 Jahre war.
Ja.
Guck mal, was ich vom Fernsehen gelernt habe.
Ich mag deine Catwalks, die du hinlegst. Ich mag auch die Partys mit P. Diddy, die wir haben.
Also,
ja, jetzt kommst du ins Straucheln, ne? Du hast alles erreicht und jetzt jammerst du.
Was wolltest du erzählen?
Ich wollte erzählen, dass ich vorhin von einer App zu einer absoluten Allmann-Challenge eingeladen wurde. Ich durfte Witze bewerten. Es gibt so eine App, die heißt Opinio.
Lass mich raten.
Ja?
War der Witz von Joyce mit dabei? Oder?
Nee, der war leider nicht dabei.
Okay.
Aber auch keine guten. Also nur zum Kontext. Opinio ist so eine App, wo du halt so Umfragen mitmachen kannst. Oder halt, das ist das, warum ich es mache. Wenn du das immer wieder benutzt, dann kannst du zunehmend eigene Umfragen mit verschiedenen Optionen auch einstellen. Ist ganz praktisch, wenn man sich mal ab und zu ein Meinungsbild machen will und das halt nicht nur auf Instagram, wo nur die Leute reagieren, die du kennst. Das ist anonym.
Fragst du dann immer anonym, wie findet ihr Matthias Renger?
Ja, natürlich. Ich will immer wissen, das tut immer weh, was dabei rauskommt. Nein, sehr viel habe ich damit noch nicht gemacht. Aber Iris, wir können es beruflich nutzen. Das habe ich schon mal gemacht. Für Kunden, so ein bisschen Stimmungsbilder abzuholen.
Jetzt hör auf, Werbung für diese App zu machen.
Genau, mache ich ja.
Wir machen keine Werbung hier gerade.
Machen wir nicht, ist keine Werbung. Im Gegenteil, ich habe mich sehr schlecht gefühlt durch diese App gerade. Denn sie hat mich erst gefragt in einer Umfrage, ob ich mich selber für witzig halte. Da kamen so 3, 4 Fragen dazu. Ja.
Was hast du geantwortet?
Ja, ich habe mir schon gute Punkte gegeben. Ich habe gesagt, ich bin schon in der Lage, meine Freunde zu unterhalten, Menschen mit Lachen anzustecken und so. Also mich habe ich hochbewertet und dann kam, bewerten Sie folgende Witze. Und es waren alles so beschissene Witze, dass ich halt immer nur eine 5 oder 6 oder so gegeben habe.
Hast du noch einen parat?
Nee, zum Glück nicht. Ich habe mir keinen gemerkt, Iris. Aber das sind alles so Karlauer gewesen. Alles so Richtung, was hat man, wenn man im Kreis läuft? Kreislaufprobleme. Also so richtig solche.
Okay, ich werde jetzt googeln. Ich google jetzt einen richtig guten Witz.
Oh je.
Also wortwörtlich. Und den ersten Witz nehme ich.
Es wird nix. Ich schwör's dir. Trommelwirbel.
Was sitzt auf einem Baum und winkt?
Kenne ich noch nicht. Was denn?
Ein Huhu.
Du kannst dich ja wegschmeißen. Das ist neu, Iris. Ich kenne das nicht von dir. Liegt es daran, dass du ihn selber erzählt hast?
Ja, na klar. Das ist die Magie, Matthias. Du denkst, du bist witzig, aber du bist es nicht. Weil du bist derjenige, der die Witze erzählt und es schießt dich ab. Ja, das findest du ultra witzig. Also zum Beispiel, ich finde es wahnsinnig witzig, dass ich jetzt ein richtig guter Witz in Google eingegeben habe und dass das das Ergebnis ist. Diese Metaebene, die macht mich fertig. Die finde ich richtig lustig.
Ich werde dir in Zukunft, wenn ich einen Witz höre, den ich wirklich gut finde, werde ich ihn dir einfach aufschreiben und den Zettel geben. Ist besser dann, oder? Dann wirst du lachen können. Weil dann ist eine Metaebene drin. Und ich erzähle ihn dir nicht, sondern du kannst ihn selber lesen. Wird das gut?
Ja, genau. Wenn es eine Geschichte bekommt,
ja,
wie ich diesen Witz überhaupt vorgetragen bekomme,
okay,
dann lache ich zu 99%.
Was ist, wenn ich dir einen Witz durchgehend mit einer komischen Stimme erzähle?
Wenn ich den Witz so erzähle,
da musst du schon lachen. Sehr gut.
Ja, könnte passieren.
Okay. Dann noch eine ganz frische Sache, die ich vorhin entdeckt habe. The Masked Singer gibt's ja auch nicht nur in Deutschland. Es gibt überhaupt, ich glaube, gibt's überhaupt eine deutsche Show, die in Deutschland auch nur erfunden wurde? Kommt da noch was?
Ich habe gedacht, Ulla Kock am Bring mit der 1000 Mark.
Am Brink.
Show. Am Brink. Die heißt irgendwie. Ach, Kock. Siehst du mal. Und dann.
Ach, Kock.
Dann, Traumhochzeit war auch nicht deutsch.
Wahrscheinlich Holland.
Raus aus den Schulden.
Ich glaube, das ist zwar ein sehr guter Vorschlag, das könnte wirklich urdeutsch sein, aber vermutlich auch nicht.
Na gut, dann bleiben wir dabei. Gibt's nicht.
Gibt's nicht. The Masked Singer auch nicht. Und da gibt's ja auch eine Version in den USA. Und dort ist bei einem Reveal, welcher Star hinter der Maske steckt und gesungen hat. Als das aufgedeckt wurde, ist jemand aus der Jury gegangen und hat gesagt, ich bin raus. Nee, ich bin nicht mehr in dieser Show.
What?
Jetzt will ich, dass du rätst. Wer könnte dahinter gesteckt haben?
Trump.
Fast einer seiner Schleimer.
Trump Junior.
Oh, guter Tipp, könnte sein. Aber nee, aber gleicher Charakter.
Rudy Giuliani?
Perfekt, richtig.
Nein!
Der war's.
Wirklich?
Ja.
Weil ich habe gerade wirklich überlegt, okay, wer ist genauso showgeil wie Trump?
Ja.
Wer ist so ein bisschen schleimig unterwegs?
Ja.
War mein erster Treffer.
Dein, es war dein, du hast recht, es war dein dritter Versuch, aber dein erster.
Ich habe wieder wenig geschlafen.
Ich aber auch heute. Ich merke es auch.
Oh, okay.
Boah, der hat bestimmt auch so geschwitzt unter der Maske, Rudy Giuliani.
Oh Gott.
Wie in dieser Gerichtsverhandlung, wo ihm dann auch die Farbe, die Haarfarbe am Gesicht runtergelaufen ist. Und ich kann es wirklich nachvollziehen. Es gibt einfach eine Handvoll Leute, die bei The Masked Singer, wenn sie die Maske abnehmen und dann sind sie dahinter, wo ich auch, wenn ich in der Jury wäre, sagen würde, okay, ciao,
ey,
ich bin raus.
Matthias, lass doch mal die Top 5 der Leute machen. Bei denen wir rausgehen würden.
Mach du die Top 5. Ich sag, mit welchen Songs sie dabei sind.
Okay. Julian Reichelt.
Ich würde sofort gehen. Er würde singen Creep von Radiohead.
Ey, apropos Creep, hast du gesehen, dass Julian Reichelt jetzt gerade auf LinkedIn groß wird?
Deswegen komme ich unter anderem drauf. Ja. Okay, dein Platz 4.
Hans-Georg Maaßen.
Oh, sehr gut. Oh ja.
Mit dem, stell dir das mal vor, der bei Masked Singer. Ja. Scheiß Name ist das.
Ich glaube, deswegen würde Hans-Georg Maaßen auch nicht mitmachen, weil es kein deutscher Name wäre. Was würde er singen? Wind of Change von den Scorpions.
Und das ist richtig poetisch.
Ja. Platz 3.
Ich sage Jan Masalek.
Ey, richtig guter Platz 3.
Ey, das ist doch das perfekte Versteck.
Total.
Deswegen keiner weiß, wo er ist.
Deswegen singt er dann auch, gibt es irgendeinen Song mit Inkognito oder so? Sweet Escape von Gwen Stefani. Das ist sein Song.
Jeder, der jetzt nicht weiß, wer Jan Masalek ist, das ist der Typ von Wirecard.
Der untergetaucht ist und bisher noch nicht bestraft werden konnte für diesen Milliardenbetrug.
Er ist in Moskau, so wie es aussieht. Und anscheinend wusste die Bundesregierung das schon länger.
Okay, machen wir die Top 5 noch fertig. Platz 2.
Björn Höcke.
Ey, der ist Platz 1 für mich. Da geht man auf jeden Fall.
Ja.
Der singt ja wahrscheinlich auch keinen einzigen Song. Erste Strophe der Nationalhymne, das war's. Wer ist, wenn Björn Höcke bei dir auf Platz 2 ist, wer ist dann auf Platz 1?
Nicht, weil ich jetzt denke, es ist schlimmer, sondern weil es einfach am aktuellsten von allem ist.
Ja.
Xavier Naidoo.
Ah.
Das wäre ja wirklich realistisch, dass der dabei wäre.
Mit eigenen Songs dann auch.
Ja.
Und ganz schnell entlarvt, dass das seine Songs sind. Okay, aber hast recht, damit sind wir eigentlich im Thema. Das Thema.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung. Warum wollen wir über Entschuldigungen und Ausreden sprechen?
Oh, weil halt jeden Tag eine andere Entschuldigung kommt von irgendwem.
Es hagelt gerade.
Und dann reden wir alle tagelang darüber und regen uns über die Verhaltensweisen auf. Und ich bin auch ein bisschen lost bei den ganzen Entschuldigungen aktuell. Ich habe teilweise gar nicht eine fertige Meinung.
Dafür machen wir ja heute die Folge, damit wir uns eine fertige Meinung bilden.
Ich glaube, meine fertige Meinung wird sein, dass es gut ist, noch keine fertige Meinung zu haben.
Das glaube ich nämlich auch. Also speziell jetzt bei Xavier Naidoo, wo wir gesagt haben, das führt uns ins Thema. Da kam jetzt nach vielen Jahren, in denen er sich massiv in Verschwörungstheorien gebohrt hat, sie selber mit verbreitet hat, bis hin zu QAnon-Theorien. Von Adrenochrom und verschleppten, entführten, getöteten Kindern und dass man da unbedingt was machen muss. Das sind ja genau die Theorien, die zu diesen Aufständen und so, ne, Sturm aufs Kapitol und so geführt haben in den USA. Und in Deutschland gab es da eine deutsche Version davon ja auch. Einen Versuch vom Sturm auf den Bundestag. Also wirklich brandgefährliche Erzählungen. Und dann ein Video, in dem er sich davon distanziert, sich entschuldigen möchte. Er formuliert es, dass er Abstand insbesondere von allen Extremen nimmt.
Insbesondere und vor allem auch von rechten und verschwörerischen Gruppen.
Wie war es für dich, als du es gesehen hast?
Also, ganz viel geht in mir vor, weil das so viel mit dem zu tun hat, worüber wir auch öfter in Folgen schon gesprochen haben. Wir haben da ein Problem in unserer Gesellschaft, weil wir natürlich nicht vorgeben können, dass es nur eine Wahrheit gibt und dass alle daran glauben müssen. Wir können Menschen nicht dafür bestrafen, dass sie sich in solche Gefilde begeben. Ja? Aber wenn jemand dann rauskommt und das öffentlich macht, dann ist das, finde ich, sehr, sehr relevant. Je bekannter jemand ist, der dahin abgestürzt ist, desto relevanter für uns alle ist das, wenn ja jemand dann da rauskommt. Oder jetzt wird es ja auch direkt diskutiert, ob er da wirklich rausgekommen ist oder ob das nur so ein Scheinstatement ist. Wenn man sich das Video anschaut, man sieht, er liest ab. Man hört auch, er liest das ab.
Ich finde das aber jetzt schwierig, wenn man jetzt schon eine fertige Meinung dazu hat.
Richtig.
Das Statement ist ganz frisch rausgekommen.
Mhm.
Keiner kann von uns aktuell wirklich wissen, ob er das wirklich ernst meint oder nicht.
Genau.
Man kann es hoffen,
ja.
Man kann dem Ganzen eine Chance geben. Und die Frage ist auch, wie sieht das aus, dass die Öffentlichkeit ihm eine Chance gibt? Sitzt er jetzt wieder in jeder Talkshow drin? Ist das der richtige Weg? Oder sagt man vielleicht eher, nee, der soll jetzt erstmal selber ein privates Aussteigerprogramm machen und danach kann er in die Öffentlichkeit gehen und davon erzählen?
Ja, ich habe da ganz klar eine Tendenz in diese zweite Richtung, weil es ja eine persönliche Sache ist. Es ist ja nicht irgendwo außerhalb von ihm und einfach nur irgendwas, was er, ne, es ist ja keine Tätigkeit, sondern es ist ja Teil einer Identität. Und eine Identität mal eben abzulegen und dann sofort damit in der Öffentlichkeit auch verhandelt zu werden, ist schwierig. Und kann auch nach hinten losgehen, weil von den vielen, aus beiden Lagern auch wieder, also sowohl aus dem Lager derer, die mit in den Verschwörungserzählungen verhaftet sind und auch weiterhin bleiben, als auch im Lager derer, die das hochaggressiv die ganze Zeit behandeln, Menschen da auch teilweise mit dieser Aggression reinpushen in extreme Lager, aus beiden Lagern kommt Häme, Unglaube, Angriff gegen ihn. Und ich habe das Gefühl, das ist eher gefährlich. Das könnte eher dafür sorgen, dass er genau an dieser Stelle wieder das Gefühl bekommt, naja, ich gehe da wieder rein in den Quatsch.
Könnte sein. Auf der anderen Seite denkt man sich auch, okay, wenn er jetzt in den Talkshows sitzen würde, dann wäre es vielleicht auch interessant für jeden anderen, der sich schon seit längerer Zeit überlegt, gehe ich da jetzt raus oder nicht. Also was ich gut finden würde, wäre, wenn Xavier das mehr erklärt.
Das ist genau das, wo ich sagen würde, hier ist der einzige Punkt, wo wir jetzt eine Meinung schon haben können zu diesem frühen Zeitpunkt. Das Video oder vielleicht weitere kommende Statements von ihm oder so wären besser und würden auch Angriffsfläche nehmen, wenn er konkreter würde. Konkreter, was genau es denn eigentlich ist, was er geglaubt hat, wovon er heute weiß, dass es nicht stimmt und dann auch warum. Und das ist voll zentral, da werden wir, glaube ich, jetzt noch ein bisschen weiter drauf kommen, wenn wir über Entschuldigungen sprechen. Das ist total zentral bei Entschuldigungen. Je konkreter und je detaillierter man benennt, was es denn eigentlich ist, wofür man sich entschuldigt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es geglaubt und angenommen wird.
Ich würde es aber nochmal challengen, was du da jetzt gerade sagst.
Naja?
Das klingt alles total schön.
Überleg dir das gut, Iris, du wirst dich nachher dafür entschuldigen müssen.
Nehmen wir doch mal die Entschuldigung von Joyce. Die Woche, ne? War keine richtige.
Willst du kurz eine Zusammenfassung für alle, die es nicht mitbekommen haben? Und die, wie ich auch vorher nicht wussten, wer ist denn das überhaupt?
Ich weiß immer noch nicht, wer Joyce ist.
Ah ja, okay.
Also Joyce ist eine Comedienne und hat halt ein Foto mit Luke Mockridge gezeigt, hat einen K.O.-Tropfenwitz gemacht. Das kam gar nicht gut an.
Ja.
Dann, das war schon so der erste Punkt, worüber man jetzt diskutieren könnte. Darf man solche Witze machen oder nicht? Die Diskussion würde ich jetzt gar nicht anfangen.
Ja.
Interessanter fand ich dann, wie sie mit dem ganzen Thema umgegangen ist. Und man hat so gemerkt, sie hat halt gesagt, ich brauche jetzt erstmal Zeit, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, sie möchte einen Dialog starten. Und in ihrem Statement war halt super oft ich zu lesen, was auch nicht so gut ankam. Ne? Und da würde ich sagen, bestätigt das deine Theorie, weil man wusste jetzt nicht, wofür entschuldigt sie sich wirklich oder entschuldigt sie sich überhaupt oder ist das jetzt einfach nur eine Rechtfertigung? Also man war so ein bisschen verwirrt und es hat nicht so gut funktioniert. Jetzt nehmen wir aber mal Anne Spiegel.
Ja.
Und Anne Spiegel ist ja sehr ins Detail gegangen mit ihrer Entschuldigung. Und das war ihr Verhängnis.
Stimmt. Das hat aber, also das finde ich, ist jetzt kein Widerspruch dazu, dass die Regel lautet, du solltest schon im Detail benennen, wofür du dich eigentlich entschuldigen möchtest. Das ist kein Widerspruch dazu. Was ich da sage, dieses mit den Details, ist nur ein Schritt von vier Schritten. Es gibt vier Schritte für die perfekte Entschuldigung. Wenn du nur einen davon machst, dann hast du die Regel, dann klappt es nicht.
Okay, dann gib mir jetzt die perfekte Anleitung für eine Entschuldigung. Dann habe ich das für unseren nächsten Streit. Kann ich sagen, habe ich von Matthias Ringer.
Ich werde mich freuen, wenn das kommt, Iris. Tatsächlich. Ich möchte dann eine Entschuldigung nach den Regeln von Matthias Renge haben.
Hast du die jetzt überlegt oder wo hast du die her?
Na, ich habe schon auch im Vorfeld, wie ich das manchmal mache, bevor wir über ein Thema sprechen, so ein bisschen recherchiert und diese vier Regeln gefunden.
Okay.
Detailliert benennen, was du getan hast, ist Schritt 1. Schritt 2 ist begründen, warum. Schritt 3 ist mit deinem Opfer fühlen und sagen, ich weiß, was das mit dir getan hat. Und Schritt 4, Verantwortung dafür übernehmen. Das sind die vier Schritte. Übrigens, man wird bemerken, bei diesen vier Schritten an keiner Stelle war jetzt die Vorschrift, hier sagt man, es tut mir leid, hier sagt man, Entschuldigung. Das steckt da überall mit drin. Du kannst in jedem dieser vier Schritte immer wieder sagen, und das tut mir wirklich leid und dafür entschuldige ich mich.
Ich brauche dafür ein Beispiel.
Alles klar, machen wir ein Beispiel.
Nehmen wir doch, guck doch mal, Amber Heard hat doch dem Johnny Depp ins Bett
gekackt. Ja.
Ja. Stell dir vor, ich habe dir jetzt ins Bett gekackt.
Genau, das habe ich mir gerade vorgestellt. Schon wieder, Iris.
So, ja. Ich will mich jetzt entschuldigen.
Ja.
Was ist nochmal Schritt 1?
Exakt, und der... Detailliert benennen, was du getan hast. Ganz genau, was hast du getan? Erzähl's mir. Super Beispiel, okay.
Hey Matthias.
Aha.
Ich bin heute ins Bett gegangen. Ja. Auf deine Seite.
Ja, ich weiß, ich war da. Ja. Und dann?
Dann habe ich mich hingehockt und dann habe ich ins Bett gekackt.
Puh. Mhm. Wie gesagt, Iris, du kannst jeden dieser Schritte schon mit, ich möchte mich entschuldigen, es tut mir leid, spicken.
Nee,
das kommt noch gar nicht. Okay, gut. Dann Schritt 2. Warum? Was waren deine Motivationen?
Du hast mich geärgert.
Oh, direkt Verstoß gegen eine ganz essentielle Sache bei dem Warum. Keine Vorwürfe. Keine Ausreden, keine Du-Statements, weil du mich aufgeregt hast oder so. Sprich von dir. Was ging in dir vor? Außer Darmbeschwerden.
Okay.
Ja.
Also Matthias, ich habe ins Bett gekackt, weil ich dir zeigen wollte, wie es mir geht.
Mhm.
Ich war sauer.
Ich versuche das alles mir nur anzuhören und nicht zu sagen, was dabei in mir vorgeht, wenn ich das so höre, ne? Das ist auch wichtig, wenn sich jemand wirklich entschuldigen möchte, dass man versucht, sich das alles erstmal anzuhören.
Mhm.
Aber ich habe hier schon eine Menge Fragen.
Ja.
Soll ich die erstmal fragen oder willst du Schritt 3 machen?
Nee, du kannst erstmal deine Fragen fragen. Ich bin ja offen.
Wann und wo hast du gelernt, dass wenn du auf jemanden wütend bist und das zum Ausdruck bringen möchtest, dass das mit Defekieren am besten funktioniert?
Ich habe mir gedacht, dass ich ein Symbolbild erschaffen muss, das dir im Kopf bleibt.
Es war also eine künstlerische Ambition dahinter.
Das war ein künstlerischer Akt. Ja.
Okay, keine weiteren Fragen. Nummer 3. Zum Ausdruck bringen, dass du fühlst, was ich gefühlt habe oder was ich jetzt fühle. Oder beides.
Matthias, ich habe ins Bett gekackt.
Ja.
Wie fühlst du dich?
Nee, keine Fragen stellen. Du kannst ja jetzt nicht dein Opfer mit in die Anstrengung deiner Entschuldigung einbeziehen und sagen, streng dich mit an, erklär.
Okay,
du
okay.
Bist dran.
Okay, ich fühle Ekel, weil ich ja deinen Ekel fühle.
Ich glaube, ich habe noch nie schöner Empathie auf den Punkt gebracht gehört. Das ist ganz wunderbar, genauso macht man das. Ja. Wenn man nicht weiß, was ein Mensch ist, wenn man ein Alien ist. Ich fühle das, was du fühlst, weil ich weiß, dass du es fühlst. Hast du noch nie, aber wirklich noch nie, natürlich, ich weiß, dass du das getan hast, weil du das ja, wenn du es ernst meinst, mir schon oft gesagt hast, hey, ich fühle dich.
Ja, ich fühle dich dann auch.
Ja. Würdest du mich fühlen, wenn ich mich ekle?
Ganz ehrlich?
Ja.
Wenn ich jetzt ins Bett gekackt hätte und du wärst schockiert, dann würde ich dich erstmal in den Arm nehmen.
Ja. Also, das ist auch so ein Thema bei Entschuldigungen. Ja. Es gibt 5 Sprachen der Entschuldigungen und eine davon, eine sehr häufige ist, auch über körperliche Nähe, die man dann
aufbaut. Würdest du mich auch in den Arm nehmen?
Wenn du dir die Hände geputzt hättest, dann... Ja.
Ja. Ich frage mich, ob ich mir meinen Popo geputzt habe.
Ja, den würde ich dann meiden.
Okay.
So, nimmst mich in den Arm und bringst damit unter anderem zum Ausdruck, dass du mich fühlst, dass du fühlst, wie ich mich fühle, weil du mir das angetan hast.
Ja.
Wahrscheinlich würdest du auch noch sehen, dass ich verstört bin davon.
Ja.
Fassungslos bin.
Ja, dann würde ich sagen, Mensch, du bist jetzt ganz fassungslos.
Ja.
Das tut mir leid.
Okay, Schritt 4, Verantwortung dafür übernehmen.
Okay.
Das beinhaltet nicht nur, ich war's, das hast du schon gesagt, sondern zum Beispiel auch einen Ausdruck von, Folgendes werde ich unternehmen, dass das nicht mehr vorkommt oder so, ja. Dass solche Commitments, dass man dem anderen auch ein Gefühl gibt von, das wird nicht mehr anders sein. Oh Gott. Das wird nie wieder so sein, wie es jetzt war, sodass das dazu gekommen ist. Ein Gefühl von Sicherheit auch.
Also, mir tut es leid. Mhm. Ich war das, ne? Ich habe das gemacht. Und ich übernehme dafür jetzt auch die Verantwortung. Mhm. Und ich gehe ab sofort auf die Toilette.
Klasse. Machst du es auch weg im Bett?
Du würdest ein Goodie bekommen, wenn du es wegmachst.
Alter Falter, das ist ja richtig krass.
Ja, ich mach's weg. Wie war das eigentlich bei Johnny Depp und Amber Heard? Hat sie es weggemacht?
Nee, ich glaube, da stecke ich aber jetzt wirklich nicht so tief in deren Geschichte drin. Ist mal wieder einer, hier ein Erkennungszeichen von all diesen Fällen, Arne Spiegel ausgenommen, aber es werden öffentlich irgendwelche Beziehungsgeschichten verhandelt, wo wir nicht dabei sind, aber dann trotzdem uns schnell ein Urteil darüber bilden können, wer jetzt eigentlich wem was wann angetan hat. Und darüber auch wiederum will ich nicht urteilen, weil es ja häufig bei Leuten auf so einen Resonanzboden fällt, weil die selber irgendwas erlebt haben und sich dann darin auch erkennen. Das, finde ich, kann man nicht verurteilen. Es ist schwer, sich davon zu distanzieren. Aber es ist der Fluch davon, wenn man öffentlich Beziehungen verhandelt. Ich muss auch revidieren, Anne Spiegel ist auch ein Beziehungsthema. Natürlich, weil sie ja im Kontext des Grundes, den sie gibt, warum sie in den Urlaub gefahren, ihren Mann, ihre Kinder und so. Und natürlich, auch da triggert es sofort Leute. Ich habe einen gelesen, der auf Twitter dazu geschrieben hat, der Fehler, den sie gemacht hat, war, dass sie überhaupt dieses Amt angenommen hat, obwohl sie einen kranken Mann und Kinder hat. Und sofort reagieren andere, wie sexistisch bist du eigentlich? Das ist ja ekelhaft. Ich würde da gar nicht auf diese ganzen Beziehungsdetails eingehen. Aber es gibt bei Anne Spiegel eine Sache, die ich dachte, also nochmal jetzt hier zusammenfassend, bei Xavier Naidus Video, finde ich, fehlt, damit es stärker wirkt, das Detail. Und bei Anne Spiegel ist seltsam, dass ein großer Schritt in ihrer Kommunikation fehlt zwischen folgenden Sätzen.
Im März 2019 hatte mein Mann einen Schlaganfall. Diese hat dazu geführt, dass er seit dem Schlaganfall ganz unbedingt Stress vermeiden musste. Die Corona-Pandemie war für uns mit 4 kleinen Kindern, ein Kind im Kita-Alter und 3 Kindern im Grundschulalter, eine wahnsinnige Herausforderung, die die Kinder auch ganz klar mit Spuren versehen hat. Und ich hatte mich dann entschlossen, wozu ich auch stehe, die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl zu übernehmen.
Und wie gesagt, aus Beziehungsthemen und wer sich jetzt was eigentlich erlauben darf oder nicht darf und so, halte ich mich komplett raus, steht mir gar kein Urteil zu. Aber kommunikativ hätte ich selbstverständlich an der Stelle geraten, so schnell hintereinander, so plastisch zu sagen, mein Mann musste unbedingt jeden Stress vermeiden und meine Kinder waren mit Spuren versehen. Echt starke, bildhafte Sprache. Und dann kommt nichts dazwischen, sondern sofort dieses starke Statement. Ich hatte mich dann entschlossen und stehe weiterhin dazu, mich für die Spitzenkandidatur im Landtag zu bewerben. Da fehlt mir doch als Mensch, der das hört und keine Ahnung von ihr hat, was für Überlegungen dazwischen standen und so. Das ist das auch, was ich meine mit Details. Da fehlen dann ganz viele wichtige Details. Und ich kann verstehen, dass man hoch irritiert ist und sich denkt, Moment mal, wenn ich familiär maximal belastet bin, warum hole ich mir dann die berufliche Maximalbelastung dazu?
Genau.
Und das ist nicht sexistisch zu hören und sich zu wundern. Ja. Das würde ich wirklich hier sagen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, was halt wirklich ankam, war diese maßlose Überforderung, die schon davor da war und jetzt immer noch da ist.
Ja.
Oh, Matthias, schwieriges Thema.
Ja. Müssen wir auch gar nicht. Es geht ja wirklich nur um die Entschuldigung selbst. Und, ja.
Ich könnte jetzt noch 1000 Sachen dazu sagen. Mhm. Aber wollen wir das? Wollen wir das? Wir wollen das alles gerade nicht mehr.
Nein.
Da wurden schon tausendfache Meinungen dazu gesagt. Weißt du, was wir jetzt machen? Was ich habe von der Community noch ein paar Entschuldigungen bekommen. Lass die doch mal bewerten, ob die gut sind.
Okay.
Ich habe gerade deine Story gesehen und ich finde das echt eine coole Idee. Deswegen ist hier meine Entschuldigung für jeden, der mich schon mal essen sehen musste. Freiwillig oder unfreiwillig in einem Restaurant, keine Ahnung. Aber ich kann es einfach nicht. Es sieht einfach nur schön aus. Ich schmatze zwar nicht, aber die Hälfte fällt raus oder ich schmier mich mit irgendwas voll aus Versehen. Also ist wirklich nicht schön. Vor allen Dingen, seitdem ich eine Zahnspange habe, kannst du auch noch 2 Stunden später sehen, was ich gegessen habe. Also, ja, Entschuldigung an alle, die es sehen mussten.
Ich sag 5 von 5.
Ja, das ist also unsere Skala. Ja. Bis 5 geht's. Ich bin dabei. Ich finde es auch gut. Sie ist vor allem ein super erstes Beispiel, das so ein bisschen auflockert, weil das ja davor klang mit diesen 4 Schritten, als müsste man die chronologisch abklappern, damit es gut wird. So ist es nicht gemeint. Das kann auch ein Mix sein und alles zusammen zum Ausdruck kommen. Und das, finde ich, macht sie.
Die wichtigste Frage ist ja, verzeihst du ihr?
Gerade ich.
Ja, du hast immer Probleme mit Essgeräuschen und so.
Deshalb sage ich 100% ja.
Okay, dann hören wir uns die nächste Nachricht an.
Ich würde gerne, dass das hier anonym bleibt und mein Name nicht genannt wird. Aber hiermit entschuldige ich mich öffentlich bei meinem Vater, weil ich eine totale Enttäuschung für ihn bin und vor allem, was schon seit ein paar Monaten bis Jahren ein Problem ist, dass ich schlecht in Mathe bin, weil ich ja überall perfekt sein muss. Und dafür entschuldige ich mich, dass ich nicht gut in Mathe bin und ja, eine totale Enttäuschung für ihn bin und dieses Jahr vielleicht nur 1 Punkt in Mathe schreibe. Tut mir leid, Papa.
Oh Mann, die tut mir richtig leid.
Mir bricht es richtig das Herz. Ich kann da eine Geschichte von mir erzählen. Mhm. Ich möchte jetzt den Herrn grüßen. Das war mein Mathelehrer in der 13. Klasse, als ich mein Abi geschrieben habe. Liebe Grüße, Sie sind ein Arschloch. Und zwar so ein richtiges.
Okay.
Ich habe 0 Punkte geschrieben in der Abi-Klausur. Und das ist ja eigentlich so, dass die Lehrer die Note nicht vor den anderen sagen dürfen. Und dann kam Herr in den Klassenraum rein und hat halt gesagt, eine Person hat 0 Punkte geschrieben und hat mich direkt angeguckt. Und die ganze Klasse ist so, Iris hat 0 Punkte geschrieben. Und er hat dann einfach nur, also er hat auch noch gelästert über diese Person, die 0 Punkte geschrieben hat.
Dich dabei die ganze Zeit weiter angeschaut.
Ja. Er hat gemeint, die Person, die 0 Punkte geschrieben hat, die hat es einfach gar nicht auf die Reihe gekriegt. Und da frage ich mich manchmal schon, wie kann jemand überhaupt Abi machen, der so eine Klausur schreibt? Und so ging das die ganze Zeit weiter. Also er hat mich fertig gemacht, ohne meinen Namen zu benennen, aber hat mich dabei angeguckt, weil er ja wusste, er darf das nicht offiziell eigentlich sagen. Und dann ging das Mobbing von der Klasse los, ne? Also ich hatte dann in meiner Mathe-Klasse, bei uns war das so unterteilt, dass jeder Kurs mit anderen Schülern war. Und in der Mathe-Klasse waren halt nur Leute, die ich einfach auch nicht leiden konnte, um ehrlich zu sein. Weil die mich halt auch dann krass gemobbt haben.
Ja.
Also dann hieß es sofort, dass ich voll die Versagerin bin und sowieso nichts hinbekommen werde im Leben und haben mich halt ausgelacht. So dieses Klischee halt, ne? Und ich weiß noch, das hat mir damals so wehgetan. Ich habe mich wirklich wie die letzte Versagerin gefühlt. Ich habe es dann geschafft, trotzdem mein Abi zu bestehen, weil ich musste dann in die Nachklausur und habe die relativ gut geschrieben tatsächlich.
Wie hast du das geschafft? Also, weil ich wollte eigentlich gerade sagen, ich finde es so besonders schmerzhaft, diese Nachricht da jetzt gerade auch zu hören und auch deine Geschichte zu hören, wenn man sich als Versager fühlt und dann auch noch das Bedürfnis hat, sich bei jemandem zu entschuldigen. Du entschuldigst dich ja bei diesem nicht, aber sie bei ihrem Vater, wenn es eine Person ist, die in einem nahe steht, und bei dir in deiner Familie war das ja dann auch so, dass dann...
Meine Mutter hat richtig Druck gemacht.
Ja, und dann, das finde ich wirklich richtig tragisch und tut richtig weh, sich das vorzustellen, dass du dich für etwas entschuldigen musst, wofür du ja nichts kannst. Jetzt ist aber die Frage, wenn du dann die Nachklausur besser geschrieben hast, konntest du was dafür oder was ist dazwischen passiert? Was hast du gemacht, damit du es dann konntest?
Ich hatte viel Angst, weil meine Mutter gesagt hat, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann wirst du auch nicht studieren. Und ich wollte unbedingt studieren. Ich wollte was Kreatives studieren. Und das war mir so, also ich habe zu den wenigen Leuten in der Schule gehört, ich wusste schon in der 4. Klasse, dass ich das machen will, was ich jetzt mache. Also mein ganzes Leben habe ich darauf hingearbeitet, dass ich was Kreatives machen will. Und die Drohung, dass ich das nicht mehr machen werde, sondern was komplett anderes machen werde, hat mich dazu gezwungen, dass ich jetzt dann selber nochmal mich da hinsetze und versuche, das alles zu verstehen. Aber ich hatte dann auch ein paar andere Lehrer. Ich habe zum Glück die Klausur bei anderen Lehrern geschrieben, nicht bei ihm. Mhm. Und die waren halt klasse. Und mit denen habe ich mich auch dann viel besser verstanden.
Ja.
Und ich kenne das noch so gut, wie es ist, wenn man sich wie ein kompletter Versager die ganze Zeit fühlt. Das finde ich so traurig an ihrer Sprachnachricht, weil das hört sich ganz stark danach an, dass sie ein Umfeld hat, ja, was ihr das auch die ganze Zeit suggeriert.
Ja.
Und ich musste super alt werden. Ich bin super alt. Du bist
super alt, Iris, ja.
Ey, bei mir ist es erst seit ein paar Jahren so, dass ich ein komplett anderes Denken diesbezüglich habe. Weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben?
Hm, du hab warst ich, eine richtige Versagerin. Ja.
Ich habe jedes Mal gesagt, ich habe versagt.
Ja.
Für mich gab es nichts Schlimmeres, als zu versagen. Und dann, Menschen sind ja auch Arschlöcher ganz oft, die checken das. Und das ist das, was ich ihr jetzt mitgeben will. Das Problem ist, wenn andere das jetzt über dich herausfinden, dass deine größte Angst davor ist, dass du versagst, dann nutzen die das aus.
Ja.
Und dann machen sie dir das Leben doppelt schwer. Und erst wenn du, und das höre ich aber ein bisschen auch bei ihr heraus,
ja, ja,
dass sie so anfängt drüber zu stehen. Dass sie sagt, ja, wenn du das dann halt so siehst, dann entschuldige ich mich bei dir.
Mhm.
Und ich finde, das ist so der erste Schritt in die richtige Richtung.
Mhm. Und nicht, ich glaube nicht, dass irgendwer dich und uns hier gerade missversteht. Trotzdem sage ich es nochmal deutlich. Du meinst damit nicht, erster Schritt in die richtige Richtung, sich dafür zu entschuldigen, was sie für eine erbärmliche Versagerin ist. Nee. Sondern, dass sie hier eine auch mitschwingende Ironie und einen Abstand dazu für sich gewinnt. Ja,
ja, aber trotzdem traurig, wenn das Umfeld da nicht, ja, mitmacht. Und ganz ehrlich, also ich habe für mich, für mein Leben gelernt, wenn ich Leute um mich herum habe, die mir die ganze Zeit nur sagen wollen, wann ich jetzt versage und ob ich denn da schon versagt habe und ein bisschen so, sogar schon so ein bisschen lauern, mhm, ob das denn jetzt passiert. Ey Leute, weg mit euch. Ohne Mist, sowas braucht kein Mensch in seinem Umfeld. Wirklich nicht.
Ja.
Wollen wir zur nächsten Sprachnachricht?
Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich finde es einfach, mich berührt die Geschichte tatsächlich sehr. Aber ich kann nichts noch darüber hinaus sagen zu dem, was du da jetzt raus abgeleitet hast.
Kannst du dich noch an die eine Zuhörerin erinnern, die im Karstadt geklaut hat?
Eine der letzten Folgen, ja, ja, ich glaube ja. Die sie in die Hose gemacht hat und ja, ja.
Sie,
ja,
hat jetzt eine Entschuldigung.
Oh. Hallo, liebes Karstadt-Team. Ich möchte Gebrauch von der gegebenen Plattform von Iris und Matthias machen und mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass sie damals mich und meine Freundin, Klammer, die letztendlich der hauptauslösende Faktor für diese Situation war, Klammer zu, bei unserer kleinkriminellen Tat erwischen mussten. Das war wirklich nicht so vorgesehen. Vor allem hat auch keiner mit dem Detektiv gerechnet, der dann einen derartigen Mehraufwand für sie ausgelöst hat. Das tut uns wirklich, wirklich von Herzen leid. Ich hoffe, Sie können sich ein Herz fassen und mir möglicherweise die 50 Euro, die ich damals im Hinterraum beim Detektiv lassen musste, gegen einen Gutschein vielleicht ersetzt kriegen könnten, weil letztendlich haben wir auch die Ware da gelassen. Wäre da was machbar?
Also die Entschuldigung hat 1 von 5 Sternen. Die ist nicht gut, die Entschuldigung. Ich glaube, das Herz von Karstadt-Leuten wird nicht weich, ne?
Es mit einer Forderung zu verbinden. Es gibt ein paar No-Gos bei Entschuldigungen. Und eine Forderung ist zum Beispiel eine, die echt nicht geht. Ich habe eine Geschichte aus meinem Leben, wo jemand auch eine Entschuldigung von mir gefordert hat. Und zwar der Direktor von dem Internat, auf dem ich war. Ich war nämlich heimlich eingebrochen ins Internat. An einem Tag, wo niemand dort war. Ich wollte meine Sachen abholen, ja. Also es war 13. Klasse, ich war fertig, hatte Abi und so und ich hatte noch Sachen in meinem Zimmer und wollte sie holen. Kam mit dem Auto meiner damaligen Freundin oder halt ihrer Familie mit Anhänger und wollte halt einfach Möbel und so weiter abholen. An einem Wochenende, an dem ich sicher sein konnte, dass dort Betrieb ist im Internat und die Zimmer alle auf sind, nämlich Fronleichnam. Da war immer Prozession und was los und so, aber da wohl ausnahmsweise mal nicht. In diesem einen Jahr. Jetzt habe ich aber nicht um die Ecke vom Internat gewohnt und wollte nicht wieder wegfahren. Und ich wusste, es gibt ein Fenster von dem Haus, in dem mein Zimmer war und meine Sachen waren, das ist immer offen. Und dann bin ich dahin, es war Erdgeschoss, ich bin eingestiegen zu meinem Zimmer, habe meine Sachen durchs Fenster alle rausgeräumt, in den Anhänger, so, fertig, saubere Sache, ne? Es gab aber ein paar Nonnen, die sind da halt rumgelaufen. Die haben mich gesehen. Eine davon kam halt angewackelt. Und ich hatte eine Glatze. Das wiederum hat auch eine Hintergrundgeschichte, weil ich Schultheater gespielt habe. Ja? Und die kannten mich nicht, die Nonnen. Die wussten nicht, wer ich war. Aber sie haben natürlich dann dem Direktor weitererzählt, das war jemand mit einer Glatze. Und ich war der Einzige auf dem Internat, der eine Glatze hatte und auch haben durfte, weil das sonst, die hätten das für ja Skinhead oder so gehalten. Aber bei mir hatte es halt diese Hintergrundgeschichte, dass ich Reich Ranitzky in einem Schultheaterstück gespielt habe und mir dafür wirklich die Haare abrasiert habe, weil die Maske es nicht hingekriegt hat, mir eine Kunstglatze zu machen. Also wiedererkannt, er hat mich zu sich ins Büro bestellt, hat mich darauf angesprochen, auch da schon so in der Erwartung, dass ich was beichten würde. Ich hatte nichts zu beichten, ich war mir keiner Schuld bewusst. Ich fand es sowieso unmöglich, dass ich nicht an meine Sachen rankommen konnte. Ich habe mich voll im Recht gefühlt. Hat er mir gesagt, dass ich erwischt wurde, beobachtet wurde. Und dann habe ich halt ja nicht irgendwas mich entschuldigt oder so, sondern erklärt, was los war und warum ich das gemacht habe. Und dann kam halt von ihm wahnsinnig brüskiert dieses, ich hätte erwartet, dass du dich dafür jetzt entschuldigst. Und dann habe ich halt so an der Stelle dann eingelenkt und gesagt, ja gut, dann okay, dann entschuldige ich mich jetzt halt, okay. Fand er wahnsinnig arrogant und scheiße von mir.
Mhm.
Und dann habe ich, so wie sie, anschließend gesagt, wie sieht's eigentlich aus mit dem Stipendiumsvorschlag? Die wollten mich für ein Stipendium vorschlagen für die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das wusste ich, dass die das vorhatten. Und ich habe es in genau dem Moment gesagt.
Warum?
Ich glaube wirklich, weil ich trotzig war und es so beschissen und kleinlich von ihm fand. Denn wenn wir mal die 4 Regeln anwenden, ne? Was soll ich denn da sagen? Wer ist denn zu Schaden gekommen? Mit wem soll ich denn mitfühlen? Was soll ich ihm denn sagen? Ich fühle, was für ein Opfer sie von meiner schlimmen Tat geworden sind. Ich weiß, wie bedroht sie waren und wie sie nachts wachgelegen und gelitten haben, weil da einer ihrer Schüler seine Sachen abgeholt hat. Ich verstehe bis heute nicht, was die Schandtat daran war.
Wichtigste Frage, hast du das Stipendium bekommen?
Natürlich nicht, nein. Er hat daraufhin dann entschieden, auch etwas, das halt gegen seinen Charakter spricht, ne? Dass das eine angemessene Strafe sei, mir die Zukunft, man kann nicht sagen zu erschweren, aber mir ein Privileg, das er vorhatte, mir zu geben, wieder zu entziehen. Dass das eine sinnvolle Strafe wäre. Ich meine, ich hätte dieses Stipendium sowieso nicht wirklich gebrauchen können. Ich habe ja Schauspiel studiert und das kannst du nicht mit der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Das sind andere Studiengänge, die damit gehen. Aber so war der halt gestrickt. Das war so sein Charakter, dass er dachte, so handelt er richtig. Aber ich gebe, also zumindest an der Stelle muss ich sagen, ja, war auch wirklich nicht clever, bei einer geforderten Entschuldigung dann zu fragen, wie sieht's jetzt eigentlich aus mit dem Stipendium? Das ist einer der No-Go-Sätze, wenn man sich entschuldigt, dass man dann noch was fordert. Es gibt noch ein paar mehr.
Ich will alle hören.
Okay. Der nächste ist, wie oft soll ich mich eigentlich noch entschuldigen?
Okay. Ja? Wir gehen jetzt bei jedem Satz zurück in die Situation, dass ich ins Bett gekackt habe.
Und du hast dich schon ziemlich oft entschuldigt und sagst irgendwann, wie oft soll ich mich...
Also ich sitze da jetzt noch in der Hocke und sag, wie oft soll ich mich eigentlich noch entschuldigen?
Und ich sag dir, jedes Mal, wenn du es machst. Du machst es ja nicht zum ersten Mal. Die Verwechslung, dass man sich quantitativ statt qualitativ entschuldigen müsste. Das ist so. Oder, okay, nächster Satz. Ich kann es halt auch nicht ungeschehen machen.
Hey, das ist ein Fakt.
Nein, ist es nicht. Du kannst das Bett frisch beziehen. Dann ist es zwar nicht ungeschehen, aber es sieht aus, als wäre es ungeschehen. Noch ein bisschen Febreze und dann ist es ganz weg. Außer du hast auch noch klein gemacht dazu.
Das ist so eklig.
Das ist nicht das erste Mal.
Was?
In unserem Podcast, dass wir auch ein bisschen hier
ich
eklig
dachte schon,
sind.
Was sagst du
dass
denn?
Dass du das gemacht hast.
Ja, es ist nicht das erste Mal. Das kennen wir schon, dass du klein ins Bett machst. Ja.
Nein. Aber ich schließe mich gerade einfach wirklich ab über die nächsten Sätze, die auch noch kommen. Okay. Der nächste Satz wäre, du bist aber auch schon ganz schön empfindlich. ganz schlecht für Entschuldigungen. Und speziell in dem Fall. Ja. Nächster Satz ist, irgendwann muss aber auch mal gut sein. Die Vorstellung, dass du dabei einfach weiter hockst, ne? Und es immer noch, es kommt immer noch was. Und du sagst als nächstes, lassen wir die Vergangenheit mal ruhen. Und der allerletzte, ich sterbe vor Lachen. Der letzte ist, was willst du denn von mir hören? Sicher nicht diese Geräusche.
Stell dir mal vor, ich würde das wirklich machen.
Ey, wir heulen hier. Ich kann halt nicht mehr.
Wenn ich dann so in der Hocke da sitze.
Ja. Ja, was soll ich sagen? Was willst du denn von mir hören? Aber das, eigentlich hatte ich diese Sätze notiert und bewusst diesen als letzten. Was willst du denn von mir hören? Weil er ist nicht nur ein No-Go-Satz. Es kommt drauf an, wie man ihn sagt.
Okay, also wenn ich da in der Hocke sitze und den anders betone.
Vergiss es. In der Hocke, Iris, funktioniert keiner dieser Sätze. Wirklich scheißegal, wie du, im wahrsten Sinne scheißegal, wie du sie aussprichst. Aber ich hoffe, man kann uns hier inhaltlich gerade noch folgen. Mir geht's darum, wenn man fragt, was willst du denn von mir hören? Mhm. Und diese Frage ernst meint, dann ist das nicht nur ein No-Go, sondern das kann, wenn man einfach damit zum Ausdruck bringt, ich habe versucht, mich zu entschuldigen, aber ich finde anscheinend nicht die richtigen Worte. Und ich möchte sie aber finden. Vielleicht kannst du mir helfen. Was brauchst du?
Ey, aber Matthias, das ist... Ich komme jetzt nochmal auf dein Wort zurück, was du mal genannt hast. Nuancenstumpf. Wenn man jetzt zur Gattung Nuancenstumpf gehört, dann sollte man das niemals verwenden, weil dann findet man nicht die perfekte Situation oder hat ein gutes Gefühl dafür, um es wirklich zugewandt zu sagen, was möchtest du jetzt von mir hören? Wie komme ich wieder an dich ran? Ja.
Ah.
Nee, wirklich, Matthias, weil ich kenne doch meine Pappenheimer hier in Berlin. Ich kenne, es gibt so, das werden jetzt ganz viele bestätigen, ja. Mhm. Es gibt den Typ Künstler in Berlin. Der Künstler, eigentlich mega abwertend, was ich hier sage, ne?
Okay. Es passt auf jeden Fall wieder zur Situation. Der Künstler kackt dir ins Bett.
Ja, aber was ich damit meine, ist, dass man so sehr gefühlsorientiert seine Verantwortung abgibt. Mhm. Dass man schon direkt sagt, hey, was willst du von mir hören?
Und schon direkt, das ist voll der Schlüssel. Deswegen meinte ich, wenn du vorher schon Versuche gemacht hast und du scheiterst, deswegen zögere ich dir hier so voll zuzustimmen. Was ist, wenn du jemanden wirklich liebst und du weißt aber, dieser Mensch ist ein bisschen nuancenstumpf, du liebst ihn aber trotzdem.
Ach so, ja.
Und er hat es versucht und er ist gescheitert und dann sagt er irgendwann, hilf mir, ich bin nicht so gut darin. Was brauchst du? Wie mache ich das jetzt? Und dann lernt dieser Mensch vielleicht ein paar Nuancen dazu.
Ja, das stimmt, das gibt's. Aber was mich ganz oft schon sauer gemacht hat, ist, wenn man nicht Verantwortung übernimmt in einem Streit. Also zum Beispiel jetzt, ich finde es echt wichtig, dass man auch mal sagen kann, ich habe Kacke gebaut. Mhm. Auch jetzt in dem Fall, ne?
Aha.
Und ich habe dir wehgetan.
Mhm.
Und mir tut es aufrichtig leid. Und dass man die Verantwortung bei sich behält, weißt du? Dass man weiß, man hat das jetzt selber gemacht.
Ja.
Und ich werde oft sauer, wenn ich merke, dass mein Gegenüber das nicht macht. Also ich hatte mal eine Freundin, die das nicht geschafft hat, wenn sie Scheiße gebaut hat, mal zu sagen, hey, ich habe Mist gebaut.
Ja.
Das hat die nicht geschafft, das hat sie nie geschafft. Und ihr Freund kam sogar zu mir und hat gemeint, ey, Iris, kannst du vergessen, die hat einen Anwalt als Vater, die weiß ganz genau, wie sie immer die Situation umdrehen muss.
Ja.
Ich habe mit ihr so viele Momente, ich höre schon auf, mit ihr zu streiten. Ich gebe einfach immer auf. Das ist die einzige Möglichkeit, mit ihr irgendwie klarzukommen.
Deswegen meinte ich auch, also sich zu entschuldigen ist ja nichts, was man selbstverständlich lernt, wenn man aufwächst, dass man das überall gut vorgelebt bekommt. All die Fälle in den Medien, auch wenn Leute sich entschuldigen, wie oft ist denn mal eine wirklich gute Entschuldigung dabei? Das passiert ja selten bis nie. Auch in Filmen ist jetzt nicht so, dass man da viele gute Entschuldigungen als Beispiele in Filmszenen sehen würde. Und weißt du, was ich glaube, womit das zu tun hat? Mit einem Ego, damit, dass man sich gedemütigt fühlt, wenn man erst recht öffentlich, aber auch generell, dass man sich klein und schlecht fühlt, wenn man sich entschuldigt. Das liegt immer daran, wenn die Entschuldigung unvollständig ist, wenn man sie nicht ganz, wie du sagst, mit diesem Verantwortungsgefühl, besitzt die Entschuldigung und aktiv geben möchte und um Verzeihung bittet. Wenn man das nämlich vollständig macht und dabei auch diese Punkte und so, ne, alle drin hat, dann fühlt man sich größer statt kleiner.
Das stimmt.
Und dann kommt da aber ein Dilemma. Hm? Es gibt Leute, gerade in der Öffentlichkeit, denen wir als Gesellschaft gar nicht gerne verzeihen wollen. Und wenn die sich dann entschuldigen wollen und das auch noch mit einer Größe tun, dann spaltet uns das, weil diejenigen, die das noch nicht verzeihen wollen und können, die finden das dann beschissen. Dass da jetzt jemand auch noch eine Größe aus der eigenen Schandtat abgewinnen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, und weißt du, woran ich gerade denke? An Faisal.
Ah, ja.
Der hatte dann, das ist ein Comedian, und der hatte ja eine Story zu der ganzen Joyce-Geschichte dann noch gemacht. Und was ich so krass fand, was mich sprachlos gemacht hat, da hatte eine ja kommentiert, bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben, nicht cool Joyce, again.
Mhm.
Und dann hat er darunter kommentiert, das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen.
Ja.
Und das war so seine Art zu kommunizieren, Humor ist grenzenlos, ich mache jetzt hier, was ich will, es ist mir egal, wie empfindlich ihr seid.
Ja.
Und das Krasse finde ich aber, dass er ja direkt sie angeht. Also sie sagt ja schon, das ist meine Grenze, hier habe ich eine Grenze und er geht da trotzdem drüber. Das ist ja keine Comedy-Show, die er selber gemacht hat. Und sie könnte sich entscheiden, ob sie sich die Karte dafür kauft oder nicht.
Ja.
Und auch seine ganze Story, dass er dann auch gesagt hat, hey, ich mache jetzt eine eigene Show hier auf Instagram, wo ich euch Ficker und Pisser endlich mal fertig mache.
Wollen wir mal reinhören?
Ja.
Ich bin Comedian. Ich bin ein Großmeister der Comedy. Ich bin ein Sensei. Ich bin ein Yokozuna der Comedy.
Faisal, dein Witz hat meine Gefühle verletzt.
Herrn, heul doch, du Pussy. Ey, ich bin für eure Scheißgefühle nicht verantwortlich. Scheiß auf euch.
Weißt du, worüber ich da eigentlich nachgedacht habe?
Hm?
Casey Neistat hat mal gesagt, dass Menschen, die Arschlöcher sind, unfreundlich sind, die sind auch relativ faul.
Mhm.
Die haben nicht so viel Arbeit. Und nette Menschen respektiert er am meisten, weil nette Menschen, nett zu sein, ist wahnsinnig viel Arbeit. Es erfordert so viel Arbeit. Und ich fühle das so, weil das ist das, was ich mir jedes Mal denke, dass das so eine verdammte Arbeit ist, nett zu sein. Ja. Und wenn ich dann Julian Reichelt oder jetzt auch sowas wie Faisal höre, wo sie das alles abfeiern, dass man halt irgendwie scheiße zu anderen ist, dass sie denken, dass sie damit total recht haben. Und ich denke mir, ey Leute, nein, das ist Arbeit, dass man sensibler ist, dass man aufeinander zugeht. Und mir geht es jetzt nicht um diese Debatte, darf man diese Witze machen oder nicht.
Mhm.
Das ist eine komplett andere Debatte. Mir geht es nur darum, greifst du jemand anderen direkt an oder nicht?
Ey Iris, das ist ein richtig guter Punkt mit der Arbeit. Das ist nämlich schon einer der größten Trigger für viele Menschen, wenn sie von anderen vorgeschrieben bekommen, was sie tun sollen, dass sie arbeiten sollen. Und dass zum Beispiel Nuancenempfindlichkeit und Respekt für persönliche Grenzen von Menschen, dass das Arbeit bedeutet. Und ich meine, also wir kennen jetzt schon natürlich auch das Gegenextrem, dass man, das hast du ja auch schon in Folgen gesagt, dass wir eben bei den Podcastaufnahmen, ne, dass wir sehr viel Arbeit auch da rein investieren, dass wir nichts sagen, womit wir eventuell krass missverstanden werden können.
Ja, aber da ist der Unterschied, Matthias. Ich würde niemals hier sitzen und jetzt sagen, ich bin so hypersensibel, ich habe so von allem total Ahnung, mir wird das nicht passieren. Natürlich, mir passiert das jedes Mal, mir passiert das auch in jeder Folge, dass ich bei bestimmten Themen einfach nicht sensibel genug bin, weil ich das auch nicht gefühlt habe, gelebt habe.
Ja.
Ich habe ja meine ganz eigenen Geschichten. Aber für mich ist der Riesenunterschied, gehe ich jetzt da raus und sag halt, ja, bin halt ein Arschloch.
Ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist dann der nächste Schritt. Genau. Mir ging es darum, das ist wahrscheinlich der Grund, dass viele Menschen sich so aufregen über eine zu empfindliche Kultur, in der jetzt alle immer nur schreien, hier meine Grenze, meine Grenze. Aber richtig, ein katastrophaler Umgang damit ist, zu sagen, die Grenzen sind mir alle scheißegal, ich beschäftige mich nicht mal damit, ich bin halt ein Arschloch.
Wir haben schon, Matthias, beide Extreme kennengelernt. Wir haben einmal diese Extreme kennengelernt und wir haben auch die Extreme kennengelernt, dass jemand zu allem gesagt hat, hiermit habe ich ein Problem. Mhm. Und man sich gedacht hat, Moment mal.
Warum?
Das musst du jetzt mal gut erklären, was das Problem ist. Aber nochmal zurückzukommen auf dieses, ja, es tut mir halt leid, ich bin halt ein Arschloch. Ich finde es eine der schlimmsten Entschuldigungen, die man machen kann. Das ist für mich eine Red Flag.
Ja.
Wenn jemand diesen Satz sagt, dann denke ich mir sofort, du wirst niemals einen Platz in meinem Leben haben. Ja. Niemals. Ja. Weil ich das ganz, ganz, ganz schlimm finde, wenn man, das ist so diese Entschuldigung für alles. Also so,
ja.
Ich werde immer drüber gehen. Ich bin mir immer selbst am nächsten. Das ist mir scheißegal, wie du dich fühlst, weil ich bin halt ein Arschloch. Und das ist so anstrengend. Das sind so anstrengende Charaktere. Werbung.
Was macht ihr denn da? Sagt mal ehrlich, was macht ihr da eigentlich, während ihr Couple aufhört?
Habt ihr eine Fußmaske drauf?
Sagt direkt aufs Produkt. Finde ich gut. Ihr könntet die Zeit beim Podcast hören ja für Wellness, für Skincare nutzen.
Ich habe zum Beispiel gerade die intensiv pflegende Fußmaske von Schemes drauf.
Und zwar auf den Füßen, wo sie hingehört. Und tut gut, oder?
Ich habe danach ganz zarte Füßchen. Ich liebe das, meine Füße zu pflegen. Es gibt auch zwei neue Produkte von Schemes, und zwar die pflegende Fußbutter. Und dann gibt es so regenerierende Fußpatches.
Das ist doch wirklich der optimale Zeitpunkt, das beim Podcast aufnehmen oder für euch beim Podcast hören einzusetzen. Außer ihr hört Couple Off, wenn ihr am Steuer sitzt. Dann würde ich nichts mit den Füßen machen. Aber wir haben euch ja bisher vor allem von den Gesichtspflegeprodukten von Schemes erzählt. Diesmal geht es ums andere Ende des Körpers. Da gibt es zum Beispiel gerade für den Sommer gut die Anti-Hornhaut-Fußmaske. Die löst Hornhaut ganz sanft, aber super effektiv mit Milchsäure ab.
Dann gibt es noch die Peeling-Fußmaske und die ist super einfach anwendbar. Eigentlich alle Masken.
Ja, auch diese regenerierenden Fußpatches, die du gerade erwähnt hast, die sind zum Beispiel für bestimmte Stellen einfach zum Aufkleben, zum Beispiel an der Ferse. Und das peelt da dann auch die Haut ganz sanft und hinterlässt so ein geschmeidiges Gefühl.
So, wenn ihr jetzt Lust auf weiche und geschmeidige Füße habt,
dann macht euch auf euren harten und ungeschmeidigen Füßen auf den Weg in die Drogerie. Denn da findet ihr all diese Schemes-Produkte und natürlich auch online.
Den Link und alle weiteren Infos findet ihr in unseren Shownotes.
Das war Werbung. Ja.
Sind wir eigentlich schon beim Outro?
Iris, ich habe mir überlegt, ich erzähle im Outro einen Tipp, den ich unglaublich gut fand, als ich den gehört habe beim Recherchieren über Entschuldigungen, wie die gut funktionieren und so weiter. Und zwar, es gibt auch ganz viele Menschen, die eine Entschuldigung von anderen erwarten und niemals bekommen werden. Vielleicht allein deshalb, weil die Personen schon gar nicht mehr leben, von denen man die Entschuldigung immer noch bräuchte. Da merkt man immer, man trägt das eigentlich mit sich selber herum. Also man hat verinnerlicht, dass man das Opfer war, und man hat auch den Täter als das andere so in sich verinnerlicht, ne? In der eigenen Geschichte. Der Tipp lautet, sich in den Täter hineinzuversetzen und in seinem Namen eine Entschuldigung zu schreiben, so wie man sie hören wollen würde. Da fällt dann Stimme und Körpersprache und Mimik und so, das fällt alles zwar weg, aber immerhin die Formulierungen.
Finde ich richtig gut.
Weil ich meine, der Vorteil ist auch, dadurch, dass du dich in den Täter hineinversetzt, befreist du dich. Also man kann ja dann immer noch sagen, okay, danke, aber ich verzeih dir nicht. Dann hat man halt nicht geschafft, was man eigentlich will. Aber man verzeiht ja nie dem anderen um des anderen Willen. Wenn man verzeiht, dann für sich selbst, weil man dann freier ist.
Also ich mache das auch, dass ich mich immer in den anderen hinein versetze.
Hast du das mit Herrn auch gemacht?
Nee, da war ich ja noch jung.
Das möchte ich dir jetzt im Outro anbieten, dass ich mich für dich in Herrn versetze und mich bei dir in seinem Namen entschuldige.
Ja, dann schieß mal los.
Ines, so heißt du doch, ne? Ich weiß, man darf offiziell nicht sagen, wer welche Noten geschrieben hat. Habe ich ja auch nicht, damals. Ich mache einen schlechten Job, ne?
Eigentlich. Boah, ich werde richtig aggressiv.
Nein, okay, ich halte mich an die Regeln.
Okay.
Diese vier Regeln, pass auf. Iris, ich weiß natürlich, wie du richtig heißt. Ich habe das damals bewusst gemacht und es war echt fies. Und das war auch mit böser Absicht in dem Moment. Ich hatte richtig Lust, dich zu quälen. weil ich so sauer war. Ich weiß nicht, ob der wirklich sauer war. Ich erfinde das jetzt. Ich war so sauer, dass du 0 Punkte erreicht hast. Und ich habe auf dich alles Mögliche aus meinem Leben projiziert, was mit Versagen zu tun hatte. Du warst einfach das perfekte Opfer für mich in dem Moment. Und dann war ich noch zusätzlich wütend, dass ich deinen Namen nicht sagen durfte. Das hätte ich nämlich gerne eigentlich einfach gemacht. Und dass es diese Regelung gab, hat mich nochmal angestachelt dazu, sie auf diese Weise zu brechen und dich so zu mobben. Und ich weiß, dass dir das richtig wehgetan hat. Und in dem Moment damals fand ich das richtig gut. Und ich habe mich auch noch gefreut, dass die anderen auch nicht mir in den Rücken gefallen sind, sondern dich auch noch zusätzlich gemobbt haben. Ich hatte auch 0 dein Bestes im Sinne dabei, dass du daraus lernst und besser wirst. Mach ich's gut?
Ich bin fix und alle.
Ja, aber und jetzt kommt der Punkt. Es sind ja ziemlich viele Jahre vergangen seitdem, ne? Und du kannst dir sicher sein, dass es keine Nacht gibt, in der ich nicht davon träume, weil mir das wahnsinnig wehtut, dass ich das gemacht habe.
Ich glaub dir kein Wort.
Ich weine aber gerade. Ich hätte es nicht machen sollen.
Du weinst gerade wirklich?
Ja.
Du bist so ein verdammter Schauspieler.
Nein, mir tut es gerade richtig leid. Ich hab mir gerade wirklich vorgestellt, stell dir mal vor, der kann das nicht vergessen. Wenn man jemandem so wehtut, dass man das für immer in sich mitträgt.
Ich habe von meinem ersten Freund, habe ich mal einen 10-seitigen Brief bekommen.
Mhm. Und das war ähnlich, ne?
Das war ähnlich. Ich habe ihm damals Sachen vorgeworfen.
Ja.
Und habe dann gesagt, hey, das und das und das. Ich sehe das doch nicht falsch. Mhm. Ne? Mhm. Und dann hat er mir Jahre später, den habe ich nicht bei der Trennung oder so bekommen, ich habe den Jahre später bekommen, diesen Brief. Und in diesem Brief war er so aufrichtig und so ehrlich, was er von mir gedacht hat, wie er mich gesehen hat und hat zum Beispiel bestätigt, dass er Konkurrenzgedanken hatte, dass er gerne über mir stehen wollte, dass er auf keinen Fall wollte, dass ich eine Karriere mache oder besser bin als er in irgendeiner Form. Und ich weiß noch, ich habe diesen Brief gelesen und ich habe tagelang geheult danach. Und es war ja Jahre her, ne? Es war ewig lange her, dass wir zusammen waren. Und auf der einen Seite habe ich das total geschätzt, dass er so ehrlich und offen war.
Mhm.
Aber es war so schlimm, das damals so zu lesen. Mhm. Und so ähnlich ist es jetzt mit dem...
Ich hab's gemerkt, ja.
Mit dem, wo ich dann denke, nee.
Brauchst du auch gar nicht,
ich,
ne?
Ich will wirklich keine Entschuldigung.
Siehst du, das ist genau das, was ich auch meinte, als ich gesagt habe, es gibt manchmal auch Geschichten, da will man gar nicht den Leuten verzeihen. Man ist nicht freier hinterher, wenn man ihnen verzeiht.
Ja.
Es tut einem eigentlich besser, wenn man sie schmoren lässt in der Schuld. Warum sollte man sie entschuldigen?
Ja.
Gibt's auch, ja.
Wie hieß dein
der Direktor von dem Internat?
Okay, dann bin ich jetzt, ja?
Oh Gott, ja. Du musst ein bisschen so reden.
Okay.
Ja.
Entschuldigung.
Das ist dermaßen daneben. Das ist sowas von nicht sein Charakter.
Aber jetzt kommst du besser klar mit ihm, oder?
Nee, null. Ich bedauere nach wie vor, dass es ihn gab.
Oh.
Und mit diesem Schlusswort entschuldigen wir uns bei euch für diese Folge. Dafür, dass ihr uns zuhören musstet. Dafür, dass wir euch jetzt nötigen, diese Folge anderen zu schicken, 5 Sterne zu geben, gute Kommentare zu schreiben, uns zu folgen, zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts hört.
Genau.
Dass wir diese Leier hier am Schluss noch
und
bringen.
Und für jeden, den ihr jetzt neu akquiriert.
Gibt es nochmal eine Entschuldigung?
Nein, gibt es nächste Folge gratis.
Also nichts anders.
Psst.
Ach so, ich habe das Geheimnis ausgeplaudert.
Ja. Wir müssen halt Werbung über sich ergehen lassen. Das ist halt so, Leute. Wir geben uns auch Mühe, dass ihr euch die Werbung gerne anhört.
Ja.
Kriegen wir auch viel gutes Feedback. Vielen Dank dafür.
Danke.
So, wir haben euch lieb. Macht's gut. Tschüss.
Und Entschuldigung.